sprechen, Abendmahl zu feiern. Predigte ihnen Paulus, und da er am nächsten Tag weiterreisen wollte, zog er die Rede bis zur Mitternacht. Das mache ich heute auch. Ja, wir sind ja nicht im dritten Stock zum Glück. Ja, Spaß beiseite. Das ist übrigens die Bibelstelle von der ganzen Bibel, die darauf hinweist, den stärksten Hinweis gibt, dass die apostolische urchristliche Gemeinde den Sonntag als Feiertag hatte und nicht mehr den Sabbat, wie die bis dahin die Judenchristen es übernommen hatten. Frage, wie geht's dir mit dem Abendmahl? Welche Erfahrungen hast du mit dem Abendmahl gemacht? Bei mir war das so, ich bin ja in einem Dorf aufgewachsen, das ist unsere Dorfkirche in Wettelsheim. In der Regel gab es zweimal im Jahr Abendmahl. Im Frühjahr in der Passionszeit, Karfreitag war beliebt dafür oder ein anderer Sonntag. Und im Herbst zum Beispiel Buß- und Bettag oder ein anderer Tag. Und davor gab es eine Beichte. Das heißt, ich bin mit meinen Eltern zum Abendmahl gegangen. Was mich aufregte, war immer, man musste Anzug anziehen und Krawatte und die Haare sollten nicht zu lang sein und so, lauter so ein Zeug, wo meine Mutter immer drauf bedacht war. Und dann ging man als Familie zur sogenannten Beichte, das heißt, man ging in die Sakristei, dort wo saß der Pfarrer an einem Tisch, vor sich ein Buch, und dort wurden alle eingetragen, die zum Abendmahl kamen, schriftlich, ordentlich, deutsch, ordentlich. Und dann wurde nicht gebeichtet im Sinne von Schuld bekannt, sondern man zog einen Geldschein raus, gab ihn dem Pfarrer und der hat es eingetragen und man konnte sagen, wofür das ist, für Glocken, für Orgel, für Friedhof, für Kindergarten, sonst was. Es war dann die Beichte und dann setzte man sich hin und so ging es damals. Und mir scheint es ein Überbleibsel von wirklicher Beichte, wo man gebeichtet hat. Abendmahl, was verbindest du damit? Wie geht's dir damit? Ich möchte noch einen Schritt weiter gehen und fragen, wo kommt das her? Welche Bedeutung hat Abendmahl? Nun, Jesus selbst hat das Abendmahl eingesetzt und eigentlich, als er es eingesetzt hat, hat er mit seinen Jüngern was ganz anderes gefeiert, Passa. Passafest, es war den Juden geboten als Erinnerung, jedes Jahr an den Auszug sollten sie Passafest feiern, zur Erinnerung. Da wurden Passalämmer geschlachtet und dann wurden die Türen mit Blut bestrichen, mit dem Blut des Passalammes. Und wo das Blut sich fand an den Türpfosten, da war Passover. Da ging der Würgeengel vorbei, ging nicht hinein. In alle anderen Häuser, wo sich dieses Blut nicht an den Türpfosten befand, da ging der Würgeengel rein und hat die Erstgeborenen der Ägypter umgebracht. Nur die Israeliten, die das in Anspruch nahmen, das Blut des Lammes für ihr Leben, bei denen wurde nicht die Erstgeburt umgebracht. Da ich Erstgeborener bin, hat mich das immer wieder berührt, diese Geschichte. Und da mag in manchen Häusern jemand zitternd gesessen sein und sagen, stimmt es? Geht der Würgeengel wirklich an mir vorbei, wenn Gericht geübt wird? Und der eine hat vielleicht gesagt, ja, Gott hat es versprochen. Der andere hat vielleicht gezittert wie noch was, aber hatte das Pfosten mit Blut bestrichen. Der hat erlebt, der Würgeengel ging vorbei. Wer das Blut in Anspruch nimmt, wird gerettet. So war es im Alten Testament. Wenig später in der Wüste hat Gott seinen Bund mit dem Volk Israel, mit den Israeliten geschlossen. Im Neuen Testament wird gesagt, Jesus ist es, unser Passalam. Auf diesem Bild vom Isenheimer Altar ist rechts unten das Lamm gezeichnet, der Kelch da und da läuft das Blut rein, das Blut des Lammes. So hat es der Maler Matthias Grünewald am Isenheimer Altar dargestellt. Das Blut Jesu Christi ist vergossen zur Vergebung der Sünden. Und wer das Blut Jesu Christi im Glauben in Anspruch nimmt für sich selber, an dem wird das Gericht Gottes vorbeigehen. Das ist der neue Bund. Und wenn wir Abendmahl feiern, dann geht es darum. Es gibt im Neuen Testament im Prinzip vier Stellen, wo deutlich wird, dass das Abendmahl eingesetzt wurde. Das eine ist in 1. Korinther 11, Vers 23 bis 25. Das ist das älteste übrigens. Korintherbrief ist kurz nach 50 geschrieben worden, 50 nach Christus. Das zweitälteste ist das Markus-Evangelium. Matthäus und Lukas, da weiß man nicht genau, was von beiden älter ist. Johannes, der macht nur eine Anspielung drauf. Er hat nicht deutlich die Einsetzungsworte, sondern im Zusammenhang mit der Fußwaschung feiert Jesus mit seinen Jüngern Abendmahl. Aber die Einsetzungsworte werden nicht ausdrücklich da genannt. Welche Bedeutung hat das Abendmahl? Ich möchte es ganz kurz aufteilen. Es ist zum einen ein Gedächtnismahl. In Lukas 22, Vers 19 und im 1. Korintherbrief steht, das tut zu meinem Gedächtnis. Denkt daran. Wenn ihr nachher das Abendmahl nehmt, denkt daran, da ist jemand für deine Schuld gestorben. So ist es deutlich formuliert. Vergossen zur Vergebung der Sünden. Für die vielen, das heißt für alle, die es in Anspruch nehmen. Es ist zum Zweiten ein Gemeinschaftsmahl. Jesus hat es mit seinen Jüngern gefeiert und er sagt, mich hat herzlich danach verlangt. Jesus hat Sehnsucht, er möchte Gemeinschaft mit uns haben. Und im 1. Korinther 10, 16 folgende heißt, der gesegnete Kelch, den wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Und das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn ein Brot ist's, so sind wir viele ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. Deswegen ist Abendmahl ein Gemeinschaftsmahl. Darum hat man einen gemeinsamen Kelch, anders als sonst beim Essen, wo jeder seinen Becher und sein Glas und so weiter hat. Es ist auch ein Verkündigungsmahl. In 1. Korinther 11, 26 heißt, denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn. Es ist, man verkündigt mit Worten, aber auch mit dieser Zeichenhandlung am Abendmahlstisch, da wird verkündigt, Jesus für dich gestorben. Nimm's für dich in Anspruch. Übrigens, wenn ich nachher den Kelch jemand gebe, dann bedeutet das eine zweifache Symbolik. Das Heil kommt von außen aus uns zu. Wir können es uns nicht selber geben. Es wird uns gegeben. Und wenn ihr dann zupackt und den Kelch nehmt, ist auch eine Symbolik, ihr nehmt es für euch in Anspruch. Denkt daran. Das steckt dahinter. Dann nehmen wir den Kelch des Heils, so heißt es in dem Psalm. Das Abendmahl ist auch ein Hoffnungsmahl. Hier gibt es ja nur einen Schluck und einen Bissen. Aber in Matthäus 26 sagt Jesus, ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, an dem ich von Neuem davon trinken werde, mit euch in meines Vaters Reich. Und in 1. Korinther 11, 26, da heißt es, tut dies, bis er kommt. Also das Abendmahl in der Form, mit einem Schluck, mit einem Bissen, gibt es nur so lange, bis Jesus kommt. Dann gibt es den vollen Tisch. Und das Mahl ist ein Mahl für bußwillige Sünder und für gerechtfertigte Heilige. Ich möchte dazu die Stelle in 1. Korinther 11 lesen. Und ich glaube, das ist wichtig, da hat man sich viele Gedanken gemacht im Lauf der Geschichte. Wie ist es genau gemeint und so. Einen kleinen Moment. Da heißt es, Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und wer nun unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst und dann esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Also nicht ich habe zu prüfen, wer am Abendmahl teilnimmt, sondern jeder Teilnehmer prüft für sich selbst. So steht es in der Bibel. Und dann heißt es, denn wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Der Leib des Herrn sind die, die wirklich zu Jesus gehören. Und das kann man ja von außen nicht beurteilen. Das weiß nur der Mensch selber und Gott. Und deswegen ist es wichtig, dass am Abendmahl sind die eingeladen, die wirklich Jesus nachfolgen. Und dann steht noch ein warnender Vers dabei, darum sind auch viele Schwache und Kranke unter euch und nicht wenige sind entschlafen. Das heißt, in Korinth gab es Kranke, weil sie nicht unterschieden haben. In Korinth gab es weniger Leute, weil etliche sogar gestorben sind, weil sie das nicht beachtet haben. Das soll nun keine Angst einjagen, aber eine ehrliche Selbstprüfung einfordern. Wie sind wir unterwegs mit Jesus? Nicht in dem Sinn, dass wir perfekt sein müssen, sondern aufrichtig. Das ist ein großer Unterschied. Ein Abendmahl mit Folgen. Ich möchte euch heute eine Geschichte erzählen und da möchte ich überleiten zur Praxis. So wie es war, heute genau vor 290 Jahren. Und dazu muss ich ein klein bisschen ausholen. Das ging so. Am 26. Mai 1700 wurde ein kleiner Junge geboren, Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, aus blaublütigem Geschlecht. Er war Graf, Reichsgraf. Schon sehr früh verstarb sein Vater und der kleine Ludwig, der wächst weitgehend bei seiner Großmutter auf. Schon als Kind hatte er eine große Liebe zum Heiland. Er schloss mit ihm einen Bund und sprach, sei du mein lieber Heiland, ich will dein Sohn sein. Bereits mit 5 Jahren hat er Briefe geschrieben an Jesus. Zärtlich kindliche Briefe, die er aus dem Fenster warf. Und sein höchster Wunsch war einmal Prediger zu werden und Seelen für den Heiland zu gewinnen. Wie gesagt, das kam durch seine Großmutter Henriette von Gersdorf. Ich weiß nicht, ob das bei Leinburg dieses Gersdorf ist. Da gibt es ein Gersdorf. Aber er bekam dann einen anderen Vormund, dieser Nikolaus Graf von Zinzendorf. Und der Wunsch dieses Vormunds war, dass er nicht mehr bei dem frommen Franke in den weißen Häusern erzogen wird in Halle, sondern dass er in Wittenberg was Ordentliches studiert, Jura. Wittenberg war eine bekannte Universität, durch Luther berühmt geworden, aber es gab auch Jurastudium dort und so sollte er Jura studieren. 1722 heiratete Nikolaus Graf von Zinzendorf und im gleichen Jahr kaufte er die Ländereien von seiner Großmutter Katharina Henriette von Gersdorf ab. Und als Ortsherr, als Graf, hatte Zinzendorf nun das Recht, das war dort in der Ecke, also im äußersten Zipfel Deutschlands, in Bertelsdorf hatte er das Recht, den Pfarrer einzusetzen in der Ortsgemeinde, den er wollte. Denn so wie der Landesfürst ist, so haben die Untertanen zu sein. Und so wurde der Pfarrer Andreas Rothe, von dem das Lied stammt, ich habe nun den Grund gefunden, der meinen Anker ewig hält, der wurde dort Pfarrer. Er war ein sehr vollmächtiger Prediger, ein lutherischer Pietist. Und es hat sich schnell rumgesprochen, unter seiner Kanzel haben sich viele Menschen getroffen vom ganzen Umkreis. Eine Kirche musste angebaut werden. Im gleichen Jahr, als Zinzendorf heiratete und als dieser Pfarrer Andreas Rothe dort anfing, in dieser Kirche in Bertelsdorf zu wirken, da hat er auch so sein Schloss gleich erbauen lassen. Das kann man übrigens heute noch anschauen. Das ist dieses Schloss, das sich Zinzendorf dort bauen hat lassen, obwohl er noch eine ganze Weile in Dresden als Graf residierte und wohnte. Und dort in Bertelsdorf auf seinen Ländereien, da durften Flüchtlinge aus Böhmen und Mähren sich ansiedeln. Und einer der ersten war der mährische Zimmermann Christian David. Am 17. Juni 1722 hat er den ersten Baum gefällt und hat sein Haus gebaut und eine kleine Siedlung von böhmischen Flüchtlingen entstanden. Böhmen war nämlich katholisch und die Menschen in Böhmen, die den Lehren von Johannes Hus, Jan Hus folgten, der war so der tschechische Reformator, ja, die mussten entweder das Land verlassen oder katholisch werden. Und die sind geflohen dorthin, also dort nach Bertelsdorf. Und dann sagten sie, wir sind hier unter des Herrn Hut, wir sind hier behütet, geschützt und daraus wurde der Name Herrn Hut. Das ist also ein Kunstwort. Ja. Aber wenn Flüchtlinge dahin kommen und Lutheraner schon dort waren und dann böhmische Flüchtlinge und noch andere aus anderen Ländern, dann war bald nicht mehr so die innere Einheit da, sondern es war geistlicher Hochmut, es war Besserwisserei, es war Zwietracht. Im Frühjahr 1727 eskalierte das Ganze. Ich las den Satz, der kleine Ort war mittlerweile heillos zerstritten. Graf Zinzendorf verließ extra Dresden und zog jetzt selber nach Bertelsdorf, nach Herrnhut dorthin und hat die Einzelnen besucht in ihren Häusern und hat mit ihnen geredet, dass sie sich wieder einigen sollen, dass sie ihren Streit schlichten sollen, dass sie nicht so rechthaberisch sein sollen, dass sie nachgeben sollen, dass sie aufeinander zugehen sollen und so weiter. Er hat quasi Einzelseelsorge gemacht. Und dann war am 13. August 1727, heute vor 290 Jahren, Abendmahlsfeier angesetzt, zu der der Pfarrer Rothe den harten Kern der Herrnhuter eingeladen hat. Und jetzt wussten die, wenn wir das Abendmahl unwürdig nehmen, nicht gut für unsere Seelen. Und da ist was passiert durch den Geist Gottes, nämlich Erweckung. Dort in dieser Kirche, da ging's los. Als sie unter des Herrn Hut zusammenkamen, in Herrn Hut, oder in Bertelsdorf, ist heute ein Ortsteil von Herrn Hut. Welche Folgen hatte das Abendmahl damals, heute vor 290 Jahren? Das eine, was Zinzendorf schreibt, wir lernten einander lieben. So nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob und Ehre. Zinzendorf sprach später von unserem Pfingsten, das wir am 13. August 1727 erlebt haben. Und es war die Geburtsstunde der erneuerten Brüderunität. Das heißt, dass die Brüder unterschiedlicher Konfessionen, die dort in Bertelsdorf, in Herrnhut zusammenlebten, dass die eins wurden. Unität bedeutet eins sein. Und so ist da was ganz Neues entstanden. Und es ging schon im gleichen Jahr, ist es passiert, oder, Moment, ich muss nochmal schauen. Nee, ein klein wenig später, am 3. Mai 1728, nach einer Singstunde, also die hatten damals schon Chorstunden, da haben sie geübt, ja, Und nach so einer Singstunde, da wurde eine Losung ausgegeben. Die erste Losung hieß: Liebe hat Jesus hergetrieben, Liebe riss ihn von dem Thron und ich sollte ihn nicht lieben. Und von diesem Zeitpunkt an wurde diese Losung von einem Haus zum anderen getragen. Ein Bruder ging hin, hat den Vers gesagt, ging ins nächste Haus, hat ihn dort gelassen, ging ins nächste Haus. Das war die erste Losung. So ging das einige Jahre lang, jeden Tag übrigens heute die Losung, wer es schon gelesen hat, die könnt ihr hier lesen. Übrigens da seht ihr den Spruch, wenn ihr eine Losung habt oder eine elektronische Losung, dann steht es da. Ja? Heute vor 290 Jahren ist es passiert. Seit 1731 wird nicht mehr jeden Tag eine Losung irgendwie gezogen, sondern es tritt ein Komitee zusammen, das hunderte, tausende von Bibelsprüchen hat, alttestamentlichen, und die ziehen per Losverfahren ein Los für jeden Tag. Und dann macht sich die Kommission Gedanken, welcher neutestamentliche Vers passt dazu und welcher Liedervers. Übrigens, was noch entstanden ist in Herrnhut, das ist für mich einfach faszinierend. Mission. 4 Jahre nach diesem Ereignis wurde der erste Missionar ausgesandt nach Westindien. Also man dachte, man kommt auf dem Seeweg hier nach Indien, ja. Er hat nicht bedacht, dass Amerika dazwischen liegt. Und so wurden die dann auch Indianer genannt teilweise. Ja? Das ist ja die Geschichte. Also nach St. Thomas. Und fast jedes Jahr haben sie ab nun Missionare irgendwo anders hingeschickt. Und es ist faszinierend, bis zum Tod von Zinzendorf im Jahr 1760 wurden 28 Missionsprojekte gestartet und 226 Missionare ausgesandt. Also jedes Jahr ungefähr 10. In den ersten 100 Jahren sandte die Brüdergemeinde 763 Missionare aus. Von 215 ist die Herkunft unbekannt, 356 kamen aus den verschiedenen deutschen Gebieten. 192 stammten aus dem Ausland. Die stammten nicht alle ursprünglich aus Herrnhut, aber weil Zinzendorf ein Graf war und sehr bereist, zum Beispiel bei der Krönung des dänischen Königs war er dabei, das gab den Anlass, dass er den ersten Missionar aussandte, weil ein Sklave aus einem Missionsgebiet von dieser Insel da war. Und weil Zinzendorf jeden Tag auf seinem Kaffeetisch Zucker hatte und er dann mitkriegte, wie mühsam Zucker durch die Sklaven gewonnen wird auf den Zuckerplantagen. Dadurch ist eine Liebe zur Mission entstanden. Und das, was wir auch kennen und was ihr, glaube ich, auch schon gemacht habt, das 24/7 Prayer. 7 Tage lang, 24 Stunden jeden Tag zu beten. Das wurde in Herrnhut erfunden. Als die anfingen, ihre Missionare auszusenden, haben sie Tag und Nacht gebetet. Man sagt, 150 Jahre lang ist das Gebet nicht unterbrochen worden. Und zwar auch deswegen, weil wenn sie in anderen Ländern das Wort verkündigt haben, haben die weiter gebetet. Und es gibt Lieder, es gibt eine ganze Reihe von Liederdichter, die alle aus dieser Herrnhuter Richtung kommen. Es ist eine Kirche daraus entstanden, die heute über 1 Million Mitglieder hat in verschiedensten Ländern. Die waren ruckzuck in 4 der 5 Erdteile, nur Australien, das war ja da kaum entdeckt. Ja. Das ist für mich faszinierend, was da losging. Folgen. Leben mit Jesus hat Folgen. Jetzt springe ich nochmal zu uns. Welche Folgen hat das Abendmahl für uns heute? Ich möchte noch 4 Dinge ganz kurz nennen. Du kannst was zugeben. Vielleicht ist es eine Schuld, die dich schon lange drückt. Ich muss sagen, vor 10 Tagen hatten wir diese Mitgliederstunde, wo es um die Abstimmung ging, ob ich von 2018 bis 2019 noch hier bleibe. Hat uns ziemlich aufgewühlt. Wir haben überlegt, als wir auf dem Heimweg waren, Claudia und ich sind ja eher heimgefahren, wir nochmal umdrehen, erzählen, wie es uns geht. Claudia sagte noch, hat gemerkt, dass dir der Kamm schwillt bei manchen Dingen. Ja, so ist es. Ich möchte es bekennen und manches regt mich auf an Diskussion. Manchmal habe ich vielleicht die Liebe verletzt. Das ist das Erste, du kannst was zugeben. Das Zweite, du kannst was abgeben. Vielleicht ist es eine Sorge abzugeben. Jesus sagt in Matthäus 6, Sorgen ist heidnisch. Die Sorge der Welt und der betrügerische Reichtum ersticken das Wort. Wenn ich an manche Finanzdiskussionen denke, dann macht man das zu schaffen. Wie sehr Menschen sorgen um das Geld, aber nicht um die Seele. Oder nicht genügend. Oder nicht in erster Linie, ich weiß es nicht. Ich will niemanden falsch beschuldigen. Wir dürfen Sorgen abgeben bei Jesus. Oder deinen Zweifel, vielleicht ist ein Zweifel, der in dir nagt. Vielleicht ist es so eine Bitterkeit. Vielleicht ist es Rechthaberei. Und du darfst sie heute abgeben, wenn wir Abendmahl feiern. Jesus abgeben. Es wird Folgen haben. Das Dritte, du kannst was aufgeben. Vielleicht ist es die Rechthaberei. Vielleicht ist es der Jähzorn. Vielleicht ist es der Trotz. Es gibt auch einen christlichen Trotz. Vielleicht ist es eine schlechte Gewohnheit, die du hast. Vielleicht ist es eine Heimlichkeit, die du rumschleppst mit dir und die dein Leben beschwerlich macht. Die bisher niemand sehen durfte. Gib's doch ab, Jesus lädt dich ein. Beichte es. Auch vor einem Menschen, wenn du es allein nicht loskriegst. Und schließlich, das Vierte, du kannst was übergeben. Ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Du kannst dich übergeben. Ich meine jetzt nicht, dass es zum Kotzen ist. Ich meine das Leben Jesus übergeben, übereignen. Dass er die Herrschaft in deinem Leben übernimmt. Und dich entsorgt, freimacht von deinen Sorgen, die du hast. Um die Arbeitsstelle, um die Gesundheit, um dein Durchkommen und Auskommen, um deine Sorge, um deine Eltern, die älter werden. Und ich weiß nicht, was euch für Sorgen im Nacken sitzen. Übergabevertrag. Jesus, du hast gesagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und dann wird euch alles andere zufallen. Und wir dürfen die Sorgen abgeben. Vielleicht auch die alten Wunden. Die alten Wunden Jesus zu übergeben. Jesus, heile du sie. Manchmal gibt es in der Gemeinde auch sowas wie Übertragung. Ich nenne mal einfach ein Beispiel, dass es euch deutlicher wird. Vielleicht, wenn die Gemeindeleitung etwas deutlicher leitend auftritt, dann wirst du eigentlich erinnert an deinen Vater, der vielleicht auch manchmal was angeordnet hat, was dir nicht schmeckt. Und eigentlich rebellierst du nicht gegen die Gemeindeleitung, weil die Idee eigentlich nicht schlecht ist, die Gemeindeleitung hatte. Aber dich nervt, dass da jemand auftritt wie dein Vater. Es kann auch tausend andere Varianten geben von Übertragung. Gib deine alten Wunden Jesus hin. Und frag dich ehrlich, was treibt mich, was bewegt mich? Zinzendorf sagte, wir lernten einander lieben. Wie könnte das unter uns praktisch werden? Ich denke, den anderen in seiner Andersartigkeit bejahen und annehmen. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Vielleicht im ersten Schritt einfach dadurch, dass wir den anderen, der uns unheimlich ist oder der uns unbekannt ist in seiner Argumentation, einladen und mit ihm persönlich mal ins Gespräch zu kommen, um ihn zu verstehen und seine Logik oder ihre Logik. Ich glaube, wir würden einander entdecken und Jesus in unserer Mitte. Wir lernten einander lieben. Leben mit Jesus hat Folgen. Amen.